ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Also es war so, dass ich ja vor 8 Jahren oder 9 Jahren noch als Handwerkerin, als Malerin unterwegs war und selbstständig gearbeitet habe in diesem Beruf und das auch sehr gerne gemacht habe. Ja, und viele Jahre davor habe ich ein Lied geschrieben, was ich meiner besten Freundin damals gewidmet habe und davon so ein paar CDs gebrannt habe. Und bei YouTube wurde das auch von einer fremden Person hochgeladen, die ich selber auch gar nicht kannte. Ich habe das erst wiederum Jahre später herausgefunden, dass das hochgeladen wurde.
Herzlich willkommen zur Hörbarus, zu dieser Radiosendung, die auch ein Podcast ist. Ich habe hier jede Woche einen mir gegenüber sitzenden, sehr, sehr interessanten Gast. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbarus.
Wir Menschen lieben Geschichten. Lebensgeschichten, die so verlaufen wie die unseres heutigen Gastes. Man muss nicht den Tellerwäscher bemühen und nicht den Millionär, aber vom Prinzip ähnelt dieses Narrativ der Biografie von Kerstin Ott, die wirklich nicht die besten Voraussetzungen hatte, als die Welt sie empfing. Ihre Mutter wurde krank, zu krank, um sich weiterhin um ihre beiden Kinder zu kümmern, die man zuerst in Heimen, das Mädchen Kerstin dann bei Pflegefamilien unterbrachte. Zum Glück, das bestätigt die 1982 in West-Berlin geborene Musikerin, war sie schon damals ein fröhliches Kind, gesegnet mit Optimismus, den sie auch weiterhin brauchte. Früh interessierte sie sich für Musik, machte eine Lehre als Malerin und Lackiererin, bewarb sich bei der Polizei und rutschte in eine Spielsucht. 7 Jahre lang. Kerstin Ott befreite sich selbst daraus. Irgendwie ging das Leben weiter und irgendwie gelangte dieses Lied, Die immer lacht, auf YouTube. Selbst geschrieben für eine Freundin. Und das ging nach Jahren plötzlich durch die Decke. Und zwar richtig. Festhalten bitte, über 220 Millionen Klicks. Dreifach Platin, 1,2 Millionen Mal verkauft. Damit ging's los. Und zum Glück ging's immer weiter. Im Duett mit Helene Fischer, Andrea Berg oder Solo. Ott gehört längst zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Gratulation.
Hallo Hi. Kerstin, ich freue mich, dass wir nochmal eine Gelegenheit haben, ein Gespräch miteinander zu führen.
Hatten ich freue mich auch mal. Tierisch.
Es ist davon auszugehen, sage ich mal so, dass die Radio 1 Hörerinnen und Hörer, dass es möglicherweise Leute darunter gibt, die dich nicht kennen. Und ich muss bekennen oder ich muss zugeben, es ging mir vor einem halben Jahr nicht anders. Ich weiß nicht, ob das für dich einerseits komisch ist oder so ein Reality-Check, weil letztendlich die ganze Welt kennt dich oder sehr wichtige Leute kennen dich. Du bist unglaublich bekannt, aber irgendwie bist du auch in meinem Leben unterm Radar geflogen, bis jemand sagte, hier, laden wir doch mal Kerstin Ott ein zu einem Gespräch. Ich sagte, Kerstin Ott?
Wer ist denn bitte?
Wer ist denn Kerstin Ott? Und dann habe ich angefangen, mich mit deinem Leben nur zu beschäftigen und bin ganz erstaunt, also bin beeindruckt in jedweder Hinsicht. Also egal, wie man auf dein Leben schaut, es gibt so viele Aspekte, die so hervorhebenswert sind und so besonders. Wie ist das denn, wenn man dieses Leben selbst gelebt hat und immer wieder darauf hingewiesen wird, wie besonders das ist?
Also ich muss dazu sagen, dass ich genau weiß, dass es nicht langweilig wird in meinem Leben. Das ist einfach so vorherbestimmt für mich, dass es immer hoch und runter geht, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich mache das jetzt ja auch schon seit 42 Jahren und nee, ich finde es schön auch, dass die Menschen das so teilweise außergewöhnliche Dinge da empfinden, die in meinem Leben so passieren. Das heißt, dass es interessant ist.
Und ich würde auch gerne die Dinge, über die du mit Sicherheit auch schon ganz, ganz häufig gesprochen hast, wenigstens kurz anticken in diesem Gespräch, eben für Leute wie mich vor einem halben Jahr, damit eben auch möglicherweise bei anderen Leuten so ein Interesse geweckt wird. Und wie gesagt, es gibt ja bestimmte Sachen, die sowieso oder bestimmte Zahlen, die für sich sprechen. Was haben wir da? Alle bislang veröffentlichten Alben waren in den Top 5 der deutschen Charts. Es gab mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen für die Alben. Und das sind so Zahlen, die heutzutage einfach so herausstechen und so besonders sind. Und du hast vor 8 Jahren hast du begonnen mit der ganzen Geschichte.
Genau, ja. Also es war so, dass ich ja vor 8 Jahren oder 9 Jahren noch als Handwerkerin, als Malerin unterwegs war und selbstständig gearbeitet habe in diesem Beruf und das auch sehr gerne gemacht habe. Ja, und viele Jahre davor habe ich ein Lied geschrieben, was ich meiner besten Freundin damals gewidmet habe und davon so ein paar CDs gepresst.
Gebrannt, gepresst. Ja. Bist du Vinyl, bist du Nostalgikerin?
Ich bin auf jeden Fall nicht sehr technikaffin, deswegen.
Okay, gut. Immerhin hast du es geschafft, es zu brennen, denn sonst wärst du nicht auf YouTube gestellt worden.
Ja, das habe ich auch selber nicht gemacht. Also ich habe da jemanden gefragt, der das dann für mich übernommen hat. Ja, und bei YouTube wurde das auch von einer fremden Person hochgeladen, die ich selber auch gar nicht kannte. Ich habe das erst wiederum Jahre später herausgefunden, dass das hochgeladen wurde.
Als es dann, es wurde gemixt von Leuten, es war ein Partylied. Also du hast sozusagen deinen Song entdeckt, als wenn man mit irgendwas kritzelt auf eine Serviette und Jahre später sagt jemand, sag mal,
das ist da, ist
was, da hängt doch was im Louvre, das ist doch von dir, da steht doch Bettina Rust
das
drunter.
Das ist doch Kunst.
Ja, sage mal.
Ja, das ist schon.
Was für eine besondere Geschichte.
Ja, also ich muss auch sagen, dass ich ja damals auch noch als DJ unterwegs gewesen bin in kleineren Kneipen und DJ kann man das eigentlich nicht nennen. Ich habe Musik nacheinander angemacht und habe die Leute dazu gebracht zu feiern. So. Mhm. Witzigerweise wurde daraus auch wieder noch eine Geschichte, mit der ich mich dann später rumschlagen musste. Dazu dann gleich mehr.
Und Gott sei Dank hast du aufgelegt, denn sonst hättest du, glaube ich, deine Frau gar nicht kennengelernt, ne?
Genau.
Die hier auch im Studio sitzt, Carolina. Halli, hallo.
Ja, also.
Jetzt wurde sie gerade von Marion so, hallo.
Genau, ich habe ja damals als DJ in Anführungsstrichen in kleineren Kneipen aufgelegt und unter anderem habe ich dann auch mal getestet, wie das Lied von mir ankommt und habe das aber keinem erzählt und ich habe gemerkt, dass die Leute das richtig angefangen haben abzufeiern. Aber dann war es halt auch so, dass ich das dann wieder vergessen habe, weil ich hatte auch andere Sachen im Kopf und habe auch jetzt nicht darüber nachgedacht, eine Musikkarriere zu starten.
Es stieg nach ein paar Jahren irgendwann in die Charts ein, und zwar ganz hinten, irgendwie so 98
ja,
oder so.
Und ich habe mir schon auf die Schulter geklopft, ne? Also ich habe gedacht, wenn das jetzt bei 98, du, da rahme ich mir ein. Und ich war mal in den Charts, das fand ich schon ganz witzig zu erzählen.
Hallo, guten Tag. Ich hätte gerne 2 Scheiben Käse und ein Brot. Ich bin Kerstin Ott und ich bin in den Charts.
Ja, genau.
So, oder?
So
Wahnsinn. Ungefähr. Sie sind was?
Ich hätte mir das tatsächlich, glaube ich, eingerahmt, weil ich diesen Gedanken daran so witzig fand.
Ja.
Und aber von Woche zu Woche ging das immer weiter nach oben. Es halbierte sich praktisch immer von den Plätzen. Ich war dann eine Woche drauf schon in den 40ern und dann in den 20ern und dann auf einmal Top 10. Und das kletterte immer weiter, ne? Und ich habe gedacht, was passiert denn jetzt hier? Ich hatte keinen Manager, ich hatte gar nichts. So, und ich hatte aber einen guten Freund, der auch heute mein Manager ist, Holger Storm. Und der hat irgendwann gesagt, Kerstin, wir müssen jetzt was machen, ne? Also die Jungs sind hier schon unterwegs, also Stereo Act, die das damals ja
ein Produzententeam, ne?
Genau, mit Besten so unterlegt haben und so, dass es überhaupt ein Party-Song wird. Weil eigentlich ist die Aussage wirklich alles andere als Party.
Wir hören diesen Song jetzt mal, aber ich will Ihnen dazu Folgendes sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Sie werden dieses Lied, falls Sie es noch nicht kennen, in den nächsten 2 Tagen wahrscheinlich nicht aus Ihrem Kopf bekommen. Das geht damit einher. Oh, oh, oh. Oh, oh, die immer lacht.
Sie ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht.
Es kann sein, dass jetzt die ein oder andere Person darunter ist und sagt, ja, ja, aber ja, weiß ich nicht, klebt das wirklich? Ich kann es Ihnen versichern. Was ist das Eichhörnchen da? Ah ja, da freust du dich. Ne? Das kommt hin und wieder vorbei und guckt, wer der Gast ist.
Ach. Ja, die wissen das auch, wo es gut ist.
Ja, die wissen das. So, das ist der Song, den du für eine Freundin in Eutin am Küchentisch geschrieben
genau,
hast.
Genau, ja.
Die hatte den Blues, hatte sie Liebeskummer, was war da los?
Genau, also meine Freundin damals hatte Depressionen und hat diese auch so gut verborgen vor anderen, dass ja irgendwie dieses Thema mich auch nicht mehr losgelassen hat und ich ja eigentlich nur einen Mutmach-Song machen, schreiben wollte.
Für sie.
Für sie ganz alleine und ja, Das ist natürlich dann völlig eskaliert, wie man heute weiß.
Ja, Gott sei Dank. Ist das, ich versuche mir das vorzustellen. Also diese letzten 8 Jahre waren im Grunde, also es ist auch huppelig gewesen, also kann ich mir vorstellen zwischendurch. Und niemand weiß ja, wie es im Alltag, und dann gibt es ja immer Sachen und seien es Zahnschmerzen oder irgendwelche anderen Sachen, die passieren können. Plötzlich geht es einem nicht mehr so gut im Leben. Aber was den Erfolg angeht, da bist du ziemlich weit oben. Du, Ed, wir haben es vorhin schon erwähnt, mit Helene Fischer, das ist nicht selbstverständlich, oder mit Andrea Berg, auch wenn du selbst, das finde ich ganz interessant, gar nicht so starstruck bist. Wenn man dich so hört in Interviews und wenn man sieht, wie du mit Menschen umgehst, bist du nicht jemand, der da vor Ehrfurcht kein Wort rauskriegt oder so. Du respektierst die Leute, wie du sie
total,
wahrscheinlich auch so.
Also ja, natürlich, ich respektiere die Menschen generell. Ich möchte ja auch gerne respektiert werden. Aber mir liegt das wirklich einfach total fern, da irgendwie den Duckmäuser zu geben, weil ich dafür auch gar keinen Grund sehe. Also ist doch schön, wenn jeder in seinem Bereich irgendwie gut ist und was Tolles geschafft hat. Aber ja, da muss ich ja nicht meine Laterne auspusten.
Nee, das musst du nicht. Wir hören jetzt Tracy Chapman. The Love That You Had.
Dieses Lied steht dafür, dass, ich war damals ja ganz, ganz doll verliebt in meine beste Freundin, als ich so 14 war. Die war auch ein paar Jahre älter als ich. Und ich bin immer mit meinem Fahrrad, auch mal nach der Schule, 27 Kilometer gefahren. Nur um für eine Stunde mit ihr in ihrem Zimmer zu sitzen und Musik zu hören oder zu reiten draußen mit den Ponys und so weiter. Um dann die 27 Kilometer wieder zurückzufahren.
Aber bist du nicht auch mal mit dem Fahrrad von Hamburg nach Bayern oder von Bayern nach Hamburg gefahren?
Habe ich auch mal gemacht, ja. Das war so ein Selbstfindungstrip damals. Wirklich richtig toll, weil ich da ganz viele schöne Sachen erlebt habe.
Das glaube ich. Okay, also wir hören jetzt dieses Lied, Tracy Chapman, und es katapultiert uns zurück in eine Zeit, in der du wie alt warst?
Da war ich 14, und warum dieses Lied ich da noch aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, weil ich da so laut mitgesungen habe, als ich Fahrrad gefahren bin und mir dann ein anderer Fahrradfahrer auf die Schulter geklopft hat und ich habe den nicht gehört, das war mir aber richtig peinlich.
Sollen wir mal das Mikro offen lassen? Willst du mitsingen?
Nee.
Schade. Kerstin Ott, die Musikerin, die Sängerin, ist heute hier zu Gast, eine der erfolgreichsten deutschen Interpretinnen. Und ich quäle dich, liebe Kerstin, jetzt. Was heißt quälen? Nein, überhaupt nicht. Wir spielen jetzt miteinander das gerade erfundene Songquiz. Mhm. Ich gebe einen
Impuls.
Ich gebe einen Dialog wieder. Mhm. Und die Antwort für diesen Dialog ist ein Titel von dir.
Okay.
Du musst sagen, welcher. Es geht ganz einfach los, ja?
Okay.
Sag mal, meinst du, wenn wir nach Hause kommen, hat sie schlechte Laune? Ach Quatsch, das ist doch die...
die Regenbogenfarben in die Toilette malt. die immer lacht.
Danke. Du, ich besitze jetzt 4 Hektar Wald und Strand am Ozean. Mir hat jemand seine Bitcoins vermacht. Wenn du willst, baue ich dir auch ein Haus mit Pool und Solarium und Billardtisch. Du sagst dann, ach danke, das ist mir zu viel. Mir reicht
7 Kartons.
Nein, aber das wäre auch eine Antwort wahrscheinlich.
Mir reicht ein Bett im Kornfeld. Nein, ich, keine Ahnung.
Das kleine Glück.
Ah, ja, das kleine Glück.
Okay, wenn man so viele Songs geschrieben hat, entschuldige bitte, dann kann man so. Und dann geht der Dialog auch weiter. Aber du weißt schon, wenn du in deinem Häuschen dann aufwachst, kannst du jeden Morgen das
Meer sehen. Wow, ich wusste, dass das schwer wird.
Okay, hältst du es noch durch? Können wir noch einen?
Na klar.
Hast du dich wirklich von ihr getrennt? Ja. War es schlimm? Ja. Und wie hat das Gespräch begonnen?
Der Morgen nach Marie.
Ich muss dir was sagen.
Ach so.
Du hast zu viele Songs geschrieben.
Ja.
Gut, dann gibt es jetzt noch einen letzten vielleicht.
Okay,
aber ich glaube, wahrscheinlich ist das echt viel zu schwierig, weil meine Dialoge so doof sind. Mit manchen Leuten finde ich Verabschiedungen schwierig. Je nachdem, wie gut man sich kennt, sagt man Tschüss, gibt man sich die Hand, winkt man nur, umarmt man sich. Wie machst du das? Du sagst dann auch, ich nicke freundlich und sage dann,
wegen dir bleibe ich hier.
Auch eine schöne Antwort. Bye bye, dachte ich. Okay, gut. Ich spiele so schnell mit dir nicht wieder.
Okay, das finde ich irgendwie gut.
Bist du erleichtert, ne?
Ja.
Gut, dann gehen wir jetzt an den Anfang deines Lebens. Wir gehen nach Berlin, Schöneberg, ins Jahr 1982, in den Januar, in den kalten Januar. Deine Eltern haben sich früh scheiden lassen.
Ja.
Und du bist mit deinem älteren Bruder, glaube ich, aufgewachsen. Korrigier mich.
Ja, soweit ich weiß, waren wir, bis wir so 4 Jahre alt waren, zusammen bei meiner Mutter.
Mhm.
Und sind dann beide in ein Heim gekommen, in das gleiche Heim hier in Berlin. Es war so ein Nonnenheim. Für ein halbes Jahr waren wir da. Oder nee, Quatsch, da waren wir für ein paar Wochen. Dann sind wir wieder zurückgekommen, dann ist mein Bruder zu meinem Vater gezogen, der da ja schon eine neue Frau hatte. Oder Freundin, ich weiß nicht, ob die schon verheiratet waren. Und ich bin wieder zu meiner Mutter gekommen. Das ging aber nicht mehr lange gut. Also ich wurde zwar noch eingeschult und so weiter. Und dann bin ich in ein Heim in Berlin gekommen, um dann zu Pflegeeltern nach Norddeutschland zu ziehen. Genau.
Du hast über dich als kleine Mädchen gesagt, du seist schon sehr optimistisch gewesen und sehr, sehr froh. Es war aber nicht ganz so schön. Also diese Familie dort hatte eigene Kinder und noch andere Pflegekinder. Ihr wart ungefähr dann 10 Personen, ne? Roundabout.
Ja, ungefähr, ja. Also es war so, dass es halt, wie gesagt, Mutter, Vater, 2 Kinder und ich glaube, insgesamt waren wir 5 bis 6 Pflegekinder, die alle aus Berlin kamen damals. Ja, das war fürchterlich. Also ich kam damals, wurde mit dem Auto nach Norddeutschland gefahren und wurde dann den Menschen dort vorgestellt und die Person, die mich gebracht hat, den ich sehr gerne mochte, den kannte ich vom Heim in Berlin, der ist dann auch direkt wieder losgefahren und ich war dann ganz alleine mit diesen ganzen fremden Leuten und wurde dann in mein Zimmer gebracht. Mir wurde dann Bettwäsche noch in die Hand gedrückt, dass ich mein Bett beziehen soll und ich wusste überhaupt gar nicht, wie das funktioniert. Also ich meine, ich war damals irgendwie 5 oder 6 Jahre alt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt, aber ich hatte keine Ahnung, wie es geht. So, und dann ging die Tür zu und dann habe ich da in meinem leeren Zimmer gesessen, weil da war wirklich Bett, ein Tisch und diese alten Jugendamts, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Begriff ist, diese schweren Buchenmöbel. Ist ja auch alles dunkel und ich fand das ganz schrecklich. Und dann habe ich erstmal richtig doll geheult.
Das glaube ich.
Und dann kam eine große Pflegeschwester bei mir ins Zimmer und hat mir das Bett bezogen und hat mir geholfen. Und das war der erste Moment, wo ich dann so ein bisschen mich wohlgefühlt habe. Und aber die Erzieher, das war wirklich ganz schlimm, grausam.
Wir machen einen kurzen Break und spielen Musik. Mal sehen, ob wir biografisch einigermaßen in dieser Zeit bleiben mit Juliane Werding.
Oh ja.
Am Tag, als Conny Kramer starb.
Mhm.
Wenn wir das spielen, wofür steht das?
Für meine erste Klopperei in der Schule. Ich habe damals Juliane Werding auf dem Kopfhörer gehabt. Also ich hatte so einen Walkman, den ich mir ausgeliehen habe. Und ich hatte eine Juliane Werding-Kassette, die habe ich geklaut bei Wandmarker damals.
Was war denn Wandmarker?
Wandmarker war so wie Lidl und Penny. Und da war dieses Lied drauf, am Tag, als Conny Kramer starb und Stimmen im Wind und so, das mochte ich alles total gerne. Und ich habe das ganz laut gehört und im Schulbus haben sich die anderen Kinder darüber lustig gemacht. Und dann habe ich gleich an meinem zweiten Schultag, dem Benjamin hieß der, den habe ich so einen auf die Nase gehauen. dass ich erstens wieder nach Hause musste und zweitens nie wieder Stress in der Schule hatte. Ja, Juliane Werding.
schmeckte bitter. Aber Conny sagte mir, was er sah. Ein Meer von Licht und Farben. Wir ahnten nicht, was bald darauf geschah.
Kerstin Ott, die Musikerin, ist heute hier zu Gast. Hast du gleich verstanden, worum es da ging in dem Song damals?
Ja, ich habe das verstanden. Also nicht beim allerersten Mal hören, aber ich habe das ja auch alles sehr oft gehört. Ich mochte diese Musik ja auch gerne und mochte auch schon immer nachdenkliche Musik. Und ich glaube deswegen, weil die Texte auch so waren, wie sie waren, haben sie mich berührt.
Und das ist jetzt eine sehr pathetisch klingende und auch vor allen Dingen rhetorische Frage, aber glaubst du, dass in der Situation, in der du warst, ja so ziemlich auf dich selbst gestellt, also die Musik muss ja für dich die zuverlässigste und sicherste Begleitung gewesen sein, wie eine Muschel wird die sich wahrscheinlich um dich gelegt haben?
Ja, also ich brauchte Musik auf jeden Fall sehr, um mich gut zu fühlen oder um auch, ich war auch immer sehr melancholisch und mochte diese Melancholie aber auch. Also ich mochte auch immer gerne singen und auch immer gerne irgendwie so für mich sein damit. Das konnte mir auch immer gut Gedanken dann machen, wenn das so melancholisch war. Deswegen habe ich das schon sehr gebraucht, ja.
Aber du konntest auch diszipliniert genug sein, um dich diesen neuen Regeln, ich sag jetzt, zu unterwerfen, aber als kleines Kind hast du ja jetzt auch keine große Wahl, wenn, nein?
Also diszipliniert genug sein, ich war nicht diszipliniert, ich hatte einfach gar keine Chance. So, dieser Erzieher, der da auf uns aufgepasst hat, der war einfach über 100 Kilo schwer und der hat auch immer so wahnsinnig laut geschrien, wenn ihm was nicht gepasst hat. Das kann ich bis heute nicht ab, wenn jemand rumschreit. Und der hat auch mal seinen fetten Körper eingesetzt, um sich auf ein Kind raufzuschmeißen, wenn das nicht funktioniert hat. Also
okay.
Da lernt man schnell diszipliniert zu sein.
Ja, auf die Art. Genau. Aber eben auch, du hast dich ja auch zu wehren gewusst, wenn du dann da raus warst, ne? Wenn du das gerade erzählt hast, dass sie sich über dich lustig gemacht haben, da scheinst du ja dann doch so eine Art von Stärke in dir gehabt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich von Gleichaltrigen oder wo es, ich sag mal, wo ich mir selber ausmalen konnte, eine Chance zu haben, da hat es auch Lack gegeben.
Apropos Lack. Nein, noch nicht ganz. Wir springen jetzt noch kurz, bevor wir beim Lack und bei der Farbe landen. Solomon Burke, Cry to Me.
Oh, das ist für mich so ein absoluter, ich liebe Oldies, also ich mag
gerne. Ab wann geht das los mit Oldies für dich?
Oh, 50er.
Okay.
Ich mag so Motown, ich finde das alles richtig geil und dieser Song ist für mich so ein, der ist irgendwie sexy, der ist, erinnert mich an Vergangenheit das, und auch irgendwie auch im Jetzt. Also ich mag das immer noch so super gerne hören, dass ich, das eins von meinen auf jeden Fall Lebensliedern ist.
Leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry?
Los geht's.
Los geht's, sagt sie. Kerstin Ott sagt das. Du glaubst wohl auch, wenn wir schneller reden, ist die Zeit schneller um, oder?
Ja, ich sag ja immer, ich singe heute doppelt so schnell und dann geht's los.
Alles klar. Ich weiß nicht, ob daraus was wird. Erstmal möchte ich meine Hörerinnen und oder unsere Hörerinnen und Hörer aufmerksam machen auf so viele tolle Gespräche, die sie sich noch anhören können mit Leuten wie zum Beispiel dem großartigen Schauspieler Martin Wuttke oder mit Karin Mioska, Senta Berger, Dirk von Lozo, Guido Maria Kretschmer, Johann Lafer, Armin Müller-Stahl. Ja, hier sind so viele Namen, ich muss mich erstmal ordnen. Mine, René Polisch, Charlie Hübner und vielen anderen. Heute eben Kerstin Ott, eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes und auch in Österreich und auch in der Schweiz so berühmt, bekannt und erfolgreich.
Berühmt, bekannt
und erfolgreich.
Wie das neue Buch von berühmt, bekannt und erfolgreich. Die Ott, du.
Ja. So, jetzt kommen wir zu deiner ersten Gitarre. Also springen wir nochmal einen Schritt zurück. Die hast du nämlich schon mit 10 gekriegt, ne?
Genau, und zwar, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich in meine beste Freundin so verliebt war. Die hat auf einem Ponyhof in Meldorf gewohnt, auch bei einer Pflegefamilie. Und die Pflegemutti, die hat mir meine erste Gitarre geschenkt. von ihrem privaten Geld.
Wow.
Das war ganz toll. Diese Frau habe ich auch sehr, sehr geliebt, weil sie uns da so aufgenommen hat. Eigentlich waren wir da immer zum Urlaub, wurden wir vom Jugendamt, weil die Erzieher müssen ja auch mal Urlaub machen, wurden wir da hingebracht und haben dann diese Sommerferien da verbracht zum Beispiel für Kinder, die nicht nach Hause konnten. Ja, und ich hatte das Glück, dass das in Meldorf war, bei uns also praktisch um die Ecke, so 30 Kilometer entfernt. Und ja, die Liebe war auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Also
schön.
Ja.
Wann hast du angefangen, eigene Songs zu schreiben?
Also ich habe ja das, was ich damals an Gitarrengriffen so gelernt habe, das waren ja wirklich so Volkshochschule, 4, 5 Griffe. Viel mehr kann ich heute auch nicht. Und ich habe direkt angefangen, auch Songs zu schreiben. So einfache Songs mit tiefgründigen Texten. Und hab da auch immer draußen irgendwo auf einer Straße rumgesessen in Meldorf und hab da meine Musik gemacht.
Du hast auch mit Rolf Zuckowski gearbeitet, um es so zu formulieren.
Gearbeitet, das hast du schön gesagt.
Du hast zweimal, glaube ich, in einem Chor gesungen. Und dann gab es einmal einen Talentwettbewerb, der ziemlich nach hinten losgegangen ist, die aber Gott sei Dank nicht den Mut genommen hat und die Freude, trotzdem weiterzumachen.
Doch.
Aber endgültig nicht.
Ja, also ich habe danach tatsächlich jahrelang gar keine Musik gemacht. Ja, das war wirklich ganz grausam.
Und hast du dann wirklich gesagt, so das war's, ich singe nicht mehr.
Ja, das war genau das, was ich dachte und deswegen konnte ich auch meiner Freundin, für die ich die immer lacht gespielt habe, das nicht face-to-face vorspielen damals.
Wie gut.
Ja, also
ich… Sonst hättest du es ja vielleicht nicht gebrannt.
Ja, das war gar nichts. Also ich hätte auch dieses erste Mal Vorspielen einfach, das, ich konnte das nicht machen, ne, weil mir das so in den Knochen gehangen hat. Aber irgendwann, als das dann mit Die immer lacht in die Charts ging und so weiter und ich mich dann entscheiden musste, ob ich dann auch mal Auftritte mache, habe ich mich nur dafür entschieden, weil ich wusste, okay, da verdiene ich richtig viel Geld. Also das kannst du als Handwerkerin in Monaten nicht erreichen, was du da innerhalb von einem Wochenende verdienen kannst.
Wobei es ja auch nicht gleich, also das gilt nicht für jeden und jede, das ist ja auch ein Tingeln oft am Anfang. Das ist,
wenn, War es bei mir auch.
Aber dass du gleich dann offenbar ein ganz gutes Honorar kriegen konntest, lag das daran, dass der Song schon in den Charts war?
Ja. Also ich wurde auch nur gebucht aufgrund dieses Songs und dann auch so in Diskotheken. Ne? Und
es gab mal eine Fehlbuchung, ne? Das ja, muss das furchtbar ist, gewesen ja. sein.
Black und R&B und dann kam ich da an. Oh Gott. Und ja, also die Reise war wirklich auch…
She's always smiling, she's always smiling, always smiling, always smiling.
Und die Leute vor der Bühne waren auch not so smiling.
Not so smiling.
Nee.
Aha.
Aber ey, ich habe damals gedacht, okay, ich kriege jetzt hier für den Auftritt 1.400 €.
Das ist viel Geld.
Ja, ich habe im Monat damals 2,5 verdient netto.
Sag das nicht, wir haben jetzt eh schon so wenig qualifizierte, motivierte Malerinnen und Maler, wenn die jetzt alle anfangen zu singen, ehrlich.
Ja, und ich möchte auch bitte betonen, ich habe das so gehasst, dass die Politik immer so drauf geschimpft hat auf Handwerker und so weiter und immer gesagt hat, hier, ihr müsst studieren. Das ist das, was uns heute auf die Füße fällt.
Total.
Guckt mal jetzt mal, wie schwierig das ist, einen Handwerker zu bekommen.
Ja, und du hast das gerade verschlimmert. Vielen Dank, Frau Ott. Herzlichen
toll.
Dank.
Hm. Aber wenn Sie mal einen guten Maler bringen.
Wenn es mal nicht mehr so läuft, können wir dich anrufen, ja?
Ich komme auch, wenn es läuft.
Ich habe Kerstin eben schon nach der Oberfläche meines Studiotischs hier gefragt. Ja. Also du bist nach wie vor, da ist so eine Expertise.
Neuer Tisch.
Ich glaube auch. Gut, dann geht's jetzt weiter wieder mit Musik. Was haben wir denn da? Philipp Poisel, ein Kollege von dir. Habt ihr euch mal kennengelernt?
Noch nicht, aber ich arbeite mich drauf hin.
Wie, was heißt das?
Nein, wir werden uns bestimmt irgendwann mal über den Weg laufen.
Wer ist denn, gibt es eine Person, die du, nochmal, wir halten fest, du bist nicht jemand, der nach oben schaut und der so starstruck ist, aber gibt es jemanden, den
Tracy
du…
Tracy Chapman, ja.
Das ist die Antwort, mehr ist da nicht.
Das ist die Antwort und da würde ich sogar wahrscheinlich auch, wie heißt das, Lampenfieber bekommen?
Ja.
Ja.
Och, das Wort fällt mir gar nicht ein. Wie heißt das denn nochmal, Lampenfieber? Lampenfieber war dein bester Freund über viele Jahre, wenn ich dich daran erinnern darf.
Nein, ich meine jetzt nicht, also so, auch wenn ich sie so einfach treffen würde.
Ach so,
würde,
du meinst so eine Nervosität oder
ja,
so eine,
genau.
so ein okay.
Die finde ich einfach so toll, ja.
Lampenfieber, wie hast du das eigentlich, bevor wir jetzt das Lied spielen, wie hast du das in den Griff gekriegt? Kannst du
viel Alkohol.
Wirklich?
Ja, ich habe damals ganz, ganz viel getrunken. Bei mir war das auch wirklich sehr viel Alkohol. Ich bin ja von jetzt auf gleich irgendwie 6 Tage die Woche mit Auftritten konfrontiert gewesen. Und ich, wie gesagt, durch diesen Talentwettbewerb damals hatte ich wahnsinnige Angst, mich zu präsentieren. Und ich wusste auch schlichtweg nicht, was man auf einer Bühne macht. Also, und da ich nicht sehr extrovertiert bin.
Du gehst nicht so gern nach außen.
Genau. Ach so, genau. Weil ich in dem Moment ja 6 Tage die Woche unterwegs war, auf Bühnen gestanden habe und wirklich mich damit ganz unwohl gefühlt habe, habe ich so locker eine halbe Flasche Wodka vor so einem Auftritt getrunken.
Gott, wow.
Und irgendwann habe ich mich gefragt, wenn du das jetzt wirklich 4, 5, 6 Mal die Woche machst, wie schnell soll das gehen, bis du ein ernsthaftes Problem entwickelst? Steht wieder auf einer anderen Baustelle. Irgendwann bin ich dann ja angegangen und trinke heute ja auch gar keinen Alkohol mehr.
Ja, du bist jetzt, du bist momentan, glaube ich, auch noch vegan, ne?
Ich bin vegan und ohne Alkohol und ohne Zigaretten unterwegs, ja. Da bin ich auch sehr stolz drauf.
Mann, oh Mann.
Ja. Jetzt habe ich total meinen Faden verloren.
Ich auch. Wir brauchen ihn auch nicht wieder. Wir brauchen im Grunde nur eine Anmoderation für diesen Philippe Poisset-Song.
Die Anmoderation dafür ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt damals meine Frau kennengelernt habe.
Hui, Carolina.
Ja. Ich glaube bei StudiVZ oder wie das damals hieß, ich weiß gar nicht mehr.
Ach, ich dachte, ihr seid euch live begegnet. Du hast irgendwie gearbeitet und sie kam rein und und du bist wahnsinnig geworden.
Ja, bin ich auch. Aber da waren wir ja nicht gleich zusammen. Dann musste ich erst mal ein halbes Jahr um ihre Gunst kämpfen, weil sie fand mich am Anfang gar nicht so toll.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, also was ich weiß, ist, dass ihr gerade beide frisch getrennt wart, ne? Und dass es erstmal nicht sofort nach Verbindung schrie. Und
ja, wir waren so beide ein Jahr, ich sag jetzt mal, ohne Partner.
Unterm Strich hat es ja geklappt. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Zeit, das zu vertiefen. Wir hören jetzt erstmal Philippe Poisel mit
Ich will nur.
Ich will nur.
Versteck mich, wo du mich nicht findest, damit auch du mich mal vermisst. Hab mich seit Wochen nicht gemeldet und frag mich ständig, wo du bist.
Radio 1. Hörbar Brust.
Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on the car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes. And
these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. So, aber ich finde so ein Sitztanzen, das machst du gut, Kerstin.
Sitztanz. Reise nach Jerusalem, ne?
Nee, da muss man ja zwischendurch aufsteigen.
Ach ja, stimmt.
Aufsteigen.
Aufsteigen, aussteigen, hinsetzen,
du
jemanden
bist,
wegschubsen.
Was ich, jemanden wegschubsen, das ist das gute Stichwort. Du bist nicht jemand, der gerne verliert. Du kannst nicht gut verlieren beim Spielen, richtig?
Nee, passiert Gott sei Dank auch nicht so oft. Das war ein Scherz.
Also, es gibt ja so einen Song, der heißt I play no games that I can't win. Bist du jemand, der sich gar nicht erst auf Spiele einlässt, wenn er weiß, dass er die auch nicht gewinnen kann?
Also wenn ich wirklich
im Hintergrund, deine Frau nickt schon. Ich brauche gar keine Antwort.
Wenn ich gar keine Chance sehe für mich, dann mache ich es auch nicht. Da bin ich sehr praktisch veranlagt.
Ja, aber vielleicht wächst du über dich hinaus und lernst was dazu.
Ich kann mich gut einschätzen, glaube ich.
Was spielst du denn besonders gerne? Oder
und
eher?
Du hörst auf zu nicken. Was sagst du?
Was spielst du besonders gerne? Oder was spielt ihr regelmäßig? Ihr habt ja auch 2 Kinder, wobei ein Kind, glaube ich, schon ausgezogen ist, ne? 20
genau.
Oder so.
Also wir haben jetzt gerade so eine Scrabble-Geschichte am Start.
Oh ja.
Ja, und meine Frau zieht mich da immer ab.
Gut.
Aber ich habe die Chance, das Ding zu gewinnen. Deswegen spiele ich mit.
Ja, Musik. Jennifer Rush.
Richtig.
Was ist das denn für ein Musical?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt, aber ich liebe dieses Lied.
Pocahontas!
Hier wird gerade zwischengeschrien, das sei aus einem Musical, Pocahontas. Vielleicht hätten sie es gewusst.
Land ist hier und gleich gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch hoch.
Kerstin schüttet sich jetzt gerade flüssiges Yoga ein. Das ist ein Getränk aus Ingwer, Zitrone und Orange. Du fängst an zu blinken.
Ja, das sage ich immer, wenn ich zu viele Vitamine auf einmal bekomme.
Verstehe. Ja, wer ist denn da? Kerstin Ott ist heute hier zu Gast. Mit 18 hattest du so eine Freundesgruppe, Freundinnen, Freunde. Ihr wart so zu viert und seid, oder vom Fußball kanntet ihr euch wahrscheinlich, ne?
Ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber
darauf, dass ihr regelmäßig Billard spielen gegangen seid. Mhm. Hätten wir auch, ne? Das wir vom Spielen gesprochen. So, kannst du gut verlieren? Hast du dir in den Arsch gebissen, wenn du die die schwarze 8 zum Schluss ins falsche Loch geschossen hast zum Beispiel? Ist es so?
Ja, total. Also ich kann wirklich gar nicht gut verlieren. Ich habe auch immer bei Mensch ärger dich nicht das Brett abgeräumt, wenn es...
Abgeräumt heißt umgestoßen?
Ja, ich war so ein Blödmann-Kind.
Wow, dann hat irgendwann niemand mehr mit dir gespielt, oder?
Doch.
Aha. Interessant. Mhm. Und dann, also gut, Billard, ihr hattet eure regelmäßigen Treffen, kann ich mir vorstellen. Und dann irgendwann, und das ist jetzt, das soll gar nicht lustig klingen, weil es ist auch nicht lustig, hat dich so ein Automat verführt.
Ja, ich habe gegenüber war so ein, also der Billardbereich, der war auf der einen Seite und der Spielautomatenbereich war auf der anderen Seite. Man konnte beide Seiten gut einsehen. Mhm. So, und aus dem Automatenspielbereich kamen ganz viele Laute und Musik und Gedudel. Und genau, ich bin ja ein Mensch, der sehr
geräuschempfindlich,
total, ne? Geräuschempfindlich ist. Und mich hat es da hingezogen und ich habe einfach mal 5 Mark in so einen Kasten reingesteckt, wusste gar nicht, wie das funktioniert, fand es aber irgendwie geil, weil ich da immer irgendwelche Sachen hochdrücken konnte. 60 Pfennig, eine Mark 20 oder 1,20 Euro, ich weiß gar nicht, ob es da schon Euro war. Und auf einmal blinkt der Kasten wie verrückt und eine Musik kommt da raus, als, weiß ich nicht, würde Michael Jackson gleich auftreten. Ja, und dann habe ich da plötzlich irgendwie, ich glaube, 300 Mark gewonnen oder 300 Euro, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Und das kommt dann so, ding, 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 das ganze, wie man es sich vorstellt, auch so Filmen, so kling, 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 kommt das Kleingeld da rausgeschluppelt.
Ja, erstmal nicht. Erstmal steht das so auf der Anzeige, dass du jetzt, dann geht dieser Geldbetrag nach oben und dann kannst du es rausdrücken oder drinnen lassen und weiterspielen.
Ach.
So, die sind ja auch nicht blöd, ne? Also so ein eingefleischter Spieler, der lässt das drin und spielt dann weiter. Und ich habe natürlich mich mega doll gefreut, das abgedrückt und habe diesen Geldbetrag auch mit nach Hause genommen und mich total gefreut.
Mariam hat eben schon auf das Gespräch mit Mimi Fiedler verwiesen, die vor einem Jahr, glaube ich, hier war. Das war ein sehr offenes, sehr ergreifendes Gespräch, für das es auch wirklich viel Feedback gab. Das können Sie auch jederzeit nochmal als Podcast anhören, die auch über ihr Leben geschrieben hat, die, waren das 25 Jahre Alkoholikerin war, die war selbst, ist glaube ich 40 oder so. Und es erinnert mich gerade daran, dass diese Süchte wirklich nach demselben Prinzip aufgebaut sind, ne? Dass du einfach irgendwann anfängst, dass eine Lüge die andere jagt, dass du Schwierigkeiten hast, dir dieses ganze Gerüst noch zu merken, dass du dich dann wahrscheinlich auch deswegen zurückziehst, weil du auch in Ruhe deiner Sucht nachgehen willst, kann ich mir vorstellen, du nickst jetzt die ganze
Zeit.
Definitiv,
ja.
Und immer in immer größere Schwierigkeiten kommst. Was hätte dir damals geholfen? Also man legt sich ja Sachen zurecht, man sagt ja, nee, das ist das, da komme ich wieder raus, oder nee, das ist so eine Phase, falls sich jetzt jemand drauf anspricht. Was hätte dir damals geholfen, damit es nicht ganz so schlimm wird? Denn es ist ziemlich, du warst 7 Jahre lang spielsüchtig.
Ja, also mir hätte geholfen, dass es schneller in meinem Gehirn ankommt, dass ich spielsüchtig bin. Ich wusste, dass ich es bin, aber ich konnte es mir nicht eingestehen. Und ich glaube, dass der Weg dorthin, also wie leicht es einem gemacht wird, davon abhängig zu werden, das ist, glaube ich, auch heutzutage immer noch ein Problem, auch was Alkohol betrifft, was Zigaretten betrifft. Also ein großes Problem ist auf jeden Fall auch gewesen, dass die Spielautomaten beim Billard standen in der Nähe und dass ich mit 18 mir einfach überhaupt gar keine Sorgen darüber gemacht habe, dass das in irgendeiner Weise gefährlich sein könnte, weil es ja auch ein Spiel ist. Also du kannst Geld gewinnen, und aber was du alles verlieren kannst, das war natürlich nicht absehbar für mich zu dem Zeitpunkt.
Es gibt, ich glaube, die aktuellen Zahlen liegen bei 1,7 oder 1,8 Millionen Menschen in Deutschland, die Glücksspielprobleme haben, wie auch immer man das definieren will. Du hast Alkohol aufgezählt, du hast Zigaretten aufgezählt. Also das sind alles Sachen, bei denen wir aber auch wissen. Also ich meine, der Staat, das sind
Dunkelziffer,
wir ja auch. Ne?
Gibt's ja auch noch,
es gibt eine sehr hohe, gerade bei Alkohol gibt es eine irre hohe Dunkelziffer, das wissen alle. Aber auch eben ein hoher Verdienst. Also der Staat kassiert ordentlich ab, ne? Und jetzt will ich wollte jetzt diese Kluft nicht so entstehen lassen. Der Staat baut ja auch Schulen, der Staat sind ja auch wir, das sind ja nicht die anderen so. Mhm. Aber die Regeln, die es einfach gibt, beziehungsweise du sagst auch, es wird einem so leicht gemacht, süchtig zu werden, weil es nicht kontrolliert wird in dem Sinne. Ne?
Ja, ich glaube, also wenn man ganz ehrlich ist, sind die Dinge, die der Staat oder die finanziellen Mittel, die der Staat momentan dafür aufwenden muss, eigentlich viel höher als das, was er dadurch einnimmt.
Was meinst du damit? Was muss er aufwenden? Für Therapien oder was meinst du?
Für Therapien, für Langzeittherapien müsste. Also es wird ja nicht gemacht.
Genau.
Aber es müsste gemacht werden. Auch, was ich auch völlig unterbewertet finde, was ein Riesenthema ist, ist Zucker.
Mhm.
Ne? Ich sag immer zu meiner Frau, in 20 Jahren hoffe ich, dass man denkt so, ey, du konntest damals 20 Meter lange Regale mit Zucker dir vollstopfen, so viel wie du wolltest. Dabei ist das eins der krassesten Sachen, die es überhaupt gibt. Fettleibigkeit in Deutschland oder auf der Welt generell ist eine Sache, die wirklich total unterschätzt wird. Die Gesundheit, wie viele Menschen an Herzversagen sterben, auch im alkoholischen Bereich. Da wird so viel Werbung gemacht und das ist alles so toll und so hip. Und hier noch ein Gläschen und die Wine Moms, habe ich gestern auch gerade was drüber gehört, die dann sich nochmal ein Weinchen einschenken, weil das Kind jetzt endlich im Bett ist. Und
schon
das
Chen, ne? Schon aus dem Minutiv.
Weinchen, Bierchen, Körnchen, das ist alles so fürchterlich einfach. Und ich habe das auch lange nicht gecheckt, dass ich selber eine Sucht mit der nächsten auch einfach ausgetauscht habe.
Das Trinken, dann kam das Spielen, meinst du? Nee, das Trinken kam später.
Erstmal habe ich mit 11 angefangen zu rauchen.
Mhm.
Dann habe ich angefangen zu spielen. Das Spielen habe ich aufgehört, weil ich nicht in eine Therapie wollte. Das habe ich aber damals nicht gecheckt. Ich habe Angst gehabt vor der Kasernierung und vor der Psychotherapie und habe dann deswegen, weil ich da Angst vor hatte, durch meinen damaligen Erzieher, aufgehört mit dem Spielen und bin dann ganz langsam in die Alkoholfalle getappt und habe über Jahre immer stetig mehr meinen Alkoholkonsum weiter nach oben geschraubt und meinen Zigarettenkonsum auch. Habe gleichermaßen aufgehört, Sport zu treiben und habe das gar nicht gecheckt, was da mit mir passiert. Das ist unfassbar. Also ich bin jemand, der sich wirklich sehr spiegelt und auch sehr oft darüber nachdenkt, ob das gerade in eine richtige Richtung geht oder nicht. Aber ich habe das nicht gecheckt. Und das über ganz viele Jahre. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, okay, dein Alkoholkonsum, der ist wirklich so krass. Wenn du so weitermachst, dann wirst du auf dem Treppchen, auf dem du jetzt stehst, wird es immer ein Treppchen tiefer gehen. Und ich konnte es trotzdem nicht sein lassen.
Du hast Flyer selbst angefertigt mit deinem Konterfei und mit deinem Namen und hast die in den Spielhallen im Umkreis von 50 Kilometern verteilt.
Genau.
Darauf stand, ich bin Kerstin Ott.
Ja, das war damals überhaupt noch nicht gängig. Also heute gibt's ja diese Chips da irgendwie, wo man sein Gesicht, man geht in die Spielhalle und dann muss man so eine Karte oder seinen Fingerabdruck oder keine Ahnung, ich war halt auch schon ewig nicht mehr.
Gott sei Dank.
Und dann kann man sehen, ob derjenige gesperrt ist oder nicht. So, In meiner Zeit gab es das gar nicht. Und das war wirklich so eine Selbstüberlistung, weil ich zu stolz gewesen wäre, nachdem ich den Zettel abgegeben habe, da nochmal hinzugehen. Und die 50 Kilometer, die ich da überall diese Sachen verteilt habe, das ist auch eine Zeitfrage gewesen. Ich hätte nicht einfach so von meiner damaligen Partnerin verheimlichen können, wenn ich erstmal 50 Kilometer hinfahren muss, 50 Kilometer zurück, dann muss ich ja auch noch eine Zeit spielen. Da geht ja sehr viel Zeit bei drauf. Und so habe ich mir einfach die Möglichkeit genommen, das zu machen.
Diese Süchte nehmen ja auch zeitlich einen großen Platz ein im Leben.
Wenn das wegfällt, viel oder? Zeit, ja.
Also wenn das wegfällt, kann ich mir vorstellen, das muss ja gefüllt werden. Wie hast du das gefüllt?
Also mit der Spielsucht damals ging es eigentlich ganz gut, weil ich einfach meinen normalen Tagesablauf wieder aufgebaut
habe.
Als
Malerin und Lackiererin.
Genau, ich habe einfach wieder noch mehr gearbeitet und habe meinen Freundeskreis wieder besser mich drum gekümmert und bin dann ja auch direkt in den DJ-Bereich gegangen. Also ich habe wirklich eine Sucht mit der nächsten abgewechselt und habe das nicht gecheckt und habe mich dann so dem Musikmachen gewidmet und dem Alkohol trinken. Und ja, so ging das dann irgendwann, dass diese Zeit dann relativ schnell gefüllt war. Das war jetzt mit dem Zigarettenrauchen und Alkohol trinken aufhören nochmal eine andere Nummer.
Da kommen wir gleich zu. Erstmal Musik und zwar Pink, Feel Something, passt ja irgendwie, glaube ich, ganz gut, ne?
Das passt wirklich sehr gut, weil bei diesem Song habe ich im Alkoholrausch an einem See gesessen und mich selbst bemitleidet. Und in dem ersten Satz heißt es von ihr, dass sie die Dinge, die sie liebt, immer kaputt macht. So, und das ist heute für mich, wenn ich diesen Song höre, nachdem ich diesen Abend hatte am See, habe ich danach nie wieder was getrunken.
Wow. Usually break the things that I love. Usually break the things that I love. Build them up too high just to watch them fall down. Sins of my father are heavy. Carry the weight on my back. Wouldn't you think by now I'd be ready?
Kerstin Ott ist heute hier zu Gast, die Musikerin. Ist das nicht die nicht mehr raucht, nicht mehr trinkt und vegan lebt. Und zwar alles auf einmal. Und da werden jetzt viele Leute natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wahrscheinlich auch professionelle Therapeutinnen und Therapeuten und sagen, bist du wahnsinnig? Du bist 2023 für 10 Tage abgehauen nach Portugal und hast eine 8-tägige Wanderreise mit dir selbst gemacht. So eine innere Pilgerreise, so stelle
genau,
ich es mir vor. Und hast worüber nachgedacht?
Also ich habe diese Reise eigentlich angefangen damals, weil ich dachte, dass ich in einer Midlife-Crisis stecke.
Woran hast du das gemerkt? Was ist denn eine Midlife-Crisis?
Also für mich bedeutet das wirklich, dass die Hälfte meines Lebens jetzt rum ist mit 40. Und was soll jetzt noch großartig kommen? Also das war wirklich eine ganz merkwürdige Stimmung, die ich auch hatte. Heute glaube ich eher, dass das was mit Hormonen auch zu tun hatte, dass sich da was umgestellt hat und ich das einfach falsch einsortiert habe. Und ich mich dann entschlossen habe, wandern zu gehen, ganz alleine, um mir Gedanken darüber zu machen, wo will ich hin? Ist ja auch schlecht, wenn ich mit meinem Schiff unterwegs bin und gar nicht weiß, in welchen Hafen ich will. Ne? Also dann kommst du einfach auch nirgendwo an. Und das ist eine Sache, die ich nicht wollte. Und
aber du hast vielleicht eine schöne Reise. Eigentlich heißt es doch, der Weg ist das Ziel.
Ja, der Weg ist das Ziel, stimmt generell auch. Aber wenn du nicht mal weißt, was du mit diesem Weg sollst, dann weißt du auch nicht, warum du unterwegs bist. Und wenn du nicht weißt, warum du unterwegs bist, fängt es für mich an, schwierig zu werden, weil ich muss immer eine Sinnhaftigkeit feststellen können, um mich da auch reinstürzen zu können. So ohne Sinn fällt es mir schwer. Ich habe diese Reise damals gemacht und als ich zu Hause wieder angekommen bin, habe ich gedacht, nee, hat mir gar nichts gebracht. Hat mir nichts gebracht, keine Erleuchtung. War eine schöne Natur, aber ich habe nichts gelernt. Ja, aber so im Nachhinein betrachtet habe ich ganz schön viel gelernt, weil ich direkt nachdem ich aus Portugal wiedergekommen bin, erstmal vegan geworden bin. So, und das hatte damit zu tun, dass ich Hautprobleme hatte und ich gelesen habe, dass das vegane Leben dem sehr zuträglich sein könnte und meine Frau auch schon vegan war und ich gedacht habe, ja, dann versuche ich es jetzt einfach mal. Ich bin ja so ein Käseliebhaber gewesen damals, aber ja, dann kam natürlich auch noch das Tierwohl dazu. Also ich habe mich generell viel auch damit auseinandergesetzt, wie es den Tieren geht. Und das Beispiel habe ich schon ganz oft gebracht, aber es ist halt einfach auch das Beispiel mit gewesen. Diese Tierlaster, die auf der Autobahn immer an einem vorbeifahren, wenn die Schweinchennasen sich da so durchdrücken. Und ich denke so, Und du musst dir wirklich einen Schnitzel gönnen oder ich habe mich dafür geschämt. Ja, und dann bin ich vegan geworden und das war viel leichter, als ich dachte.
Du bist also nicht gelaufen 8 Tage durch Portugal und hast dir gesagt, wenn ich zurückkomme, esse ich kein Fleisch mehr, sondern du bist zurückgekommen, hast festgestellt, das ist aber komisch, dass es mir nichts gebracht hat. Na gut, irgendwas sollte ich jetzt aber doch ändern. Ich glaube, ich werde jetzt vegan. Oder wie, also den Zusammenhang habe ich noch nicht so richtig gekriegt.
Der Zusammenhang war, dass ich damals zum Beispiel so Ekzeme unter den Armen hatte. So, und okay. Beim Wandern war das auch sehr unangenehm und ich dachte, okay, wenn du zu Hause ankommst, dann lass mal die Milchprodukte weg. Vielleicht hilft dir das, damit das zum Beispiel schon mal aufhört.
Und hat wahrscheinlich auch sehr schnell geholfen,
hat
oder?
Hat sehr schnell geholfen. Und da stand dann unter anderem auch, dass für diese Hautkrankheit auch Alkohol und Zigaretten nicht gut sind. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt schon 1000 Mal gehört, dass Alkohol und Zigaretten nicht gut sind.
Wirklich?
Ne? nee, mit dem Alkohol hatte ich noch eine ganz andere Begegnung, auch beim Wandern, die mir wiederum erst jetzt vor ein paar Wochen klar geworden ist. Ich bin losgewandert damals und es war sehr heiß schon in Portugal und ich habe mir immer meine Wasserflaschen zurechtgepackt und habe mir abends, wenn ich irgendwo angekommen bin, immer Wodka gekauft, als Belohnung.
Ah, da ist es wieder.
Und irgendwann war das so, dass ich vom Vorabend noch Wodka übrig hatte. Das habe ich mir in meinen Rucksack gesteckt und für den nächsten Tag mitgenommen. Wer weiß, wo ich lande, vielleicht gibt es da ja auch nichts. Nimmst du den mal mit. Ja, und wie gesagt, es war sehr heiß, 30 Grad. Und ich bin stundenlang gelaufen und habe einfach kein Dorf gefunden, wo ich meinen Wasservorrat wieder auffüllen konnte. Und das Dilemma war, dass ich Wodka hatte im Rucksack, aber kein Wasser mehr. Und da musste ich Wochen später wirklich drüber nach und an dem Tag auch, dass ich gedacht habe, ohne Scheiß, du verdurstest hier, aber Wodka hast du noch dabei. Hier läuft was verkehrt.
Wow.
Hier läuft was ganz, ganz verkehrt. Und ich habe mich dafür selber so doll geschämt, dass ich Wodka in meinem Rucksack habe, aber kein Wasser.
Das ist natürlich dann auch ein tolles Erlebnis mit sich selbst.
Ja.
Ne? Also du hast es jetzt gut erzählt, sodass es, dass wir anderen uns das auch gut vorstellen können. Das ist ja sehr, sehr plakativ, so eine Situation.
Ja.
Aber natürlich auch haben Menschen, die dich kennen und mögen, wir kennen uns noch nicht lange, aber schon ich spüre, dass ich so wie so ein Beschützerinstinkt habe, dass ich so denke, oh, ich hoffe so sehr, dass du dich damit nicht überfordert hast. Also ich weiß, deine Karriere ist einigermaßen stabil, du hast deine Familie, gibt einem ja schon Halt im Leben, aber als suchtgefährdete Persönlichkeit oder suchtaffine Person mit 3 so großen Dingen zeitgleich aufzuhören oder sie zu verändern, ist ja eigentlich, ja, es ist ja eine Überforderung, oder?
Ja, also nicht nur ich bin da auch wirklich katastrophal gegen die Wand gerannt. Ich habe auch meine Familie gleich mal mitgenommen, weil ich in eine Depression abgerutscht bin, die wirklich extremst dunkel war. Ich lag im Bett, ich konnte nicht mehr aufstehen, ich wusste nicht mehr, warum ich irgendwas machen soll, weil ich auch diese Zeiten, die man nach so einer Sucht ja füllen muss, konnte ich nicht füllen. Ich konnte nicht einfach loslegen und sagen, ich mache jetzt das, weil ich gar nicht wusste, was mir Spaß macht. Rauchen ist auch ein Teil, sehr großer Teil in meinem Leben gewesen. Ich habe 30 Jahre geraucht und alleine schon dadurch, dass ich ein totales Gewohnheitstier bin, morgens Zigarette, Kaffee, mittags Zigarette nach dem Essen und nach dem Essen und hier und immer Zigarette zur Beruhigung hier und zur Beruhigung da. Und auf einmal war das alles weg. Und ich habe gedacht so.
Und auch Belohnung. Ne?
Auch, es ist immer die Belohnung, immer wieder. Und ich habe gedacht, ey, verdammt, was mache ich denn? Also, oh, das nervt mich und das ist auch alles so langweilig. Alle gingen los und haben gefeiert und ich habe gedacht so, ja genau. Und ich sitze jetzt hier mit meinem Glas Wasser, rauche keine und werde jetzt auch nicht unfassbar gut drauf sein.
Ja, wie doof. Da denkt man, jetzt mache ich alles richtig und man fühlt sich falscher denn je.
Und das Schlimmste kam noch. Also ich bin dann auch noch dicker geworden. Ich habe sowieso auch immer schon Probleme damit gehabt, dass ich nicht mehr so sportlich bin wie früher und wurde jetzt nach dem Rauchen aufhören erstmal dicker. Was für mich, ich habe mich darauf eingestellt, dass es passieren kann, aber es kam dann alles auf einmal. Als ich dann auch mit dem Alkohol aufgehört habe, habe ich gedacht, okay, okay, dann muss ja deine Haut, das muss ja richtig geil werden alles. Ne? Du musst ja bald aussehen hier, die, wie heißt das, diese super schöne Wolke, wenn man gerade nüchtern ist von allem möglichen Kram, dann hat man so eine Ausstrahlung. Und ich dachte, bald siehst du richtig geil aus. Ja, scheiße. Pickel ohne Ende.
Entgiftet wahrscheinlich erstmal, ne?
Ja, oder so? Dick geworden, schlechte Haut, fettige Haare.
Depression.
Ich habe gedacht, und das ist es jetzt? Ey, dann knallt mir bald der Sackdeckel auf den Kopf. Ich habe gedacht, so was für eine Scheiße, ne?
Oh, fuck.
Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, habe ein Jahr lang vor mich hingedümpelt und habe auch meiner Frau wirklich wenig Liebe geben können, weil ich einfach nur versucht habe zu überleben. Das hat auch sehr bei uns natürlich an der Beziehung auch gerüttelt, weil man kann sich vorstellen, wir sind sehr innig, sehr miteinander und ich habe mich ganz zurückgezogen. Ich hatte auch nichts zu geben. Ich hatte einfach gar nichts, da war nichts übrig.
Du hast alles für dich gebraucht.
Es war nichts, auch nicht mehr das. Also
nicht mal das.
Ich bin manchmal, habe ich einfach grundlos, es gab ja einen Grund, aber ich wusste halt nicht, wann der auf einmal kommt, angefangen zu heulen und konnte nicht wieder aufhören. Ich hatte eine Tour, die ich gespielt habe und man ist immer sehr, sehr aufgeregt, gerade die ersten Termine, weil du musst dir viele Abläufe merken und so. Und dann bevor der Abend losgeht, gibt's immer dreimal diesen Gong, damit die Leute sich hinsetzen oder reinkommen. Oh, das erste Mal, der Gong geht und ich stand da so verloren hinter diesem Vorhang und ich habe so bitterlich angefangen zu heulen und ich wusste, es gibt kein, ich muss da gleich raus. Die Leute erwarten, dass ich denen einen schönen Abend bereite. Der kann emotional werden, aber es geht in erster Linie nicht um mich und es geht nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwas zu verarbeiten habe, womit die nichts zu tun haben, und das wusste ich und ich konnte nicht aufhören zu heulen. Der zweite Gong. Und ich habe gedacht, scheiße. Und du musst rausgehen und dann musst du erstmal den Clown da geben. Das war sehr, sehr hart. Ich habe mich dann Gott sei Dank noch fangen können. Aber ja, bei diesem Auftritt, ich glaube im letzten Drittel, gab es nochmal einen Song, der heißt Wahrheit schmerzt. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal angefangen zu heulen auf der Bühne und konnte in dem Song auch nicht wieder aufhören. Das war mir sehr unangenehm.
Da werden so viele Leute mitgeweint haben.
Ja, haben wirklich, wirklich viele Leute mitgeheult. Ja, krasse Erlebnisse waren das.
Ja, und vor allen Dingen ist es so ungewöhnlich und dafür bin ich dir stellvertretend für ganz, ganz viele Menschen, nicht nur Menschen, die das Glück haben, dich zu interviewen, sondern auch Menschen, die das Glück haben, zu lesen, was du geschrieben hast oder auch zuzuhören bei Gesprächen wie diesen, dass du so ehrlich und offensiv damit rausgehst. Weil das eine ist ja, dass man weiß, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch einen Druck haben und dass mal über Süchte gesprochen wird und sei es, weil man sowieso weiß, dass man auffliegt oder weil man schon aufgeflogen ist oder so. Was du tust, ist eine, das ist ja eine, Gnadenlosigkeit ist jetzt das Wort meine ich eigentlich gar nicht, aber es ist schon so, dass es zumindest so klingt, als würdest du da nichts weglassen. Also als du gehst, du machst dich wirklich nackt, so klingt es. Was natürlich, kann man jetzt auch sagen, jetzt kann dich niemand mehr, wer soll dich denn jetzt noch verletzen in dem Sinne? Du offenbarst dich so sehr.
Ja, das ist auch einer der Punkte, warum ich das mache. Also diese Ehrlichkeit hat für mich immer nur Vorteile gehabt bis jetzt. Also na klar, ich mache mich auch angreifbar und verletzbar auch. Aber das hat für mich nie was damit zu tun, dass es mich wirklich zu Boden strecken könnte, weil es ist die ehrliche Antwort auf das, was ich zu sagen habe. Also, was willst du mir damit denn?
Ja.
Du kannst mir nichts tun. So, und ich habe damit wirklich natürlich auch ab und zu hadern, weil die Menschen sich ja schon sehr viel herausnehmen, ne? Also die urteilen über mich oder urteilen über jeden anderen Menschen ja auch, der nicht nur in der Öffentlichkeit steht. Jeder urteilt immer
Social
über
Media,
jeden.
Also sowieso im Kleinen, ja, na klar, aber das war auch immer schon so, ne? Die Frau Meier, die hat doch, der Herr,
Genau.
Aber jetzt ist es eben für jeden sichtbar und es hat natürlich auch manchmal kriegt es Dimension und hat eine Skrupellosigkeit auch, die an die du dich wahrscheinlich erstmal gewöhnen musstest, als du angefangen hast, in die Öffentlichkeit zu gehen, kann ich mir vorstellen.
Ich habe mich auch gewundert, was die Leute, wie viel Zeit haben die bitte, sich mit so einem Schwachsinn auseinanderzusetzen? Also wie viele schlimme Kommentare das bei YouTube unter dem Lied, die immer lacht, gegeben hat. damit habe ich gar nicht gerechnet. Die immer lacht, das ist doch ein Song, der will ja nichts Böses oder der eckt ja nicht an. Der könnte anecken damit, dass man ihn nicht hören mag. Aber weil der Text jetzt irgendwie besonders polarisierend ist, das kann man jetzt ja nicht sagen. Und das wurde so krass zerrissen, dass ich wirklich an dem Tag damals beschlossen habe, nie wieder Kommentare bei YouTube zu lesen. Gut. Und ich habe mich da bis heute dran gehalten. Es ist Zeitverschwendung generell, weil die Kommentare, die da stehen, ich habe die heute auch übrigens abgestellt, seit ein paar Monaten jetzt, weil ich einfach denke, dass das, ich möchte euch informieren über Dinge, die stattfinden, aber ich möchte nicht, dass ihr euren Hate auf meiner Seite verbreitet. Und ich möchte mir das auch nicht reinziehen und ich möchte auch nicht diese ganzen Scammer oder wie das heißt, dass sich da jemand drum kümmern muss, ständig den Kram da wegzulöschen, damit die Leute nicht auf so eine Vollpfosten reinfallen. So, das ist, also sowieso das, Social Media ist ein...
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ne? Also letztendlich hat Social Media, oder sagen wir mal so, die Früchte der Digitalisierung haben dazu geführt, dass du in der Situation bist, in der du jetzt bist, diesen Mega-Erfolg hast einfach. Hätte es YouTube nicht gegeben und auch dieses, was eben das Virale ausmacht, ne, wäre das alles nicht. Aber es hat eben zwei Seiten. Und
definitiv.
Was so oder mindestens zwei Seiten, wahrscheinlich jetzt sogar mehr. Aber was so schade ist, dass wenn du auf die negativen Sachen verzichtest, das ist oft der Preis, dass du dann eben auch vieles Positive nicht mitbekommst. Und da würde ich jetzt gerne die letzten Meter dieser Sendung noch nutzen, um einmal kurz auch dir meine Bewunderung auszusprechen darüber, dass du überhaupt sehr, sehr diese ganzen brennenden Themen, die es momentan gibt. Es gibt ja irgendwie kaum ein Thema, das nicht spaltet. Jedes kleine Thema kann genommen werden, um plötzlich zu so einem Geschoss zu werden, ne? Genau. Oder dir den Hals zu brechen, was auch immer.
Ja.
Es ist schade, dass wir da nicht noch tiefer einsteigen können. Wenn Sie Interesse haben, die Geschichte von Kerstin Ott noch mal ein bisschen zu vertiefen. Du hast 2018 eine Autobiografie geschrieben, die fast immer lacht. Mhm. Die kann man auch noch kaufen und da sind auch Fotos drin und dann kann man das alles noch mal nachlesen. Aber um jetzt mal diese ganzen Süchte erstmal hinter dir zu lassen, wie hast du das geschafft? Also wie bist du aus dieser letzten Sucht, auch aus der Alkoholsucht rausgekommen und auch aus den Depressionen?
Ja, also ich habe, als ich ja wieder aus Portugal nach zu Hause angekommen bin, habe ich mir überlegt, dass das so nicht weitergehen kann. Ne? Also dieses Beispiel mit dem Wasser und dem Alkohol und so weiter, und habe ich gedacht, so, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, etwas zu verändern, weil ich auch dieses Treppchen nicht immer tiefer runter wollte, weil ich weiß, wie es sich in der Grube anfühlt. Und dieses Gefühl konnte ich schon so lange schon irgendwie schmecken und riechen, yeah, und ich wollte das nicht. Und habe einfach mir das Ziel gesetzt, jetzt nicht mehr zu trinken und auch das Versuchen durchzuhalten. Das hat auch geklappt ein paar Monate und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche auch professionelle Hilfe, weil das alleine, das ist einfach so schwierig, das alleine durchzustehen, und ich wusste auch nachher nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe mir dann durch einen Freund, der auch Psychologe ist, der hat mir eine Psychiaterin empfohlen in München, bei der ich jetzt einmal im Monat für ein paar Stunden bin. Und das hat ja auch nicht nur den geistigen Willen, der im Übrigen auch gar nicht so viel damit zu tun hat, ob man es schafft oder nicht, sondern auch wirklich körperliche Geschichten, die im Gehirn stattfinden, die du selber gar nicht beeinflussen kannst. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Tropfen, die ich nehme. Ich nenne das immer meine Gute-Laune-Tropfen. Die einfach Dinge in meinem Gehirn bedienen.
Wir sind eine Chemiefabrik,
genau. Genau, die ich selber gar nicht, gar nicht steuern kann. So, und okay, deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, auch wenn ihr stark seid und tolle Typen oder tolle Powerfrauen, es gibt Dinge, die habt ihr nicht selber in der Hand, die müssen mit jemanden oder mit Hilfe von medizinischen Produkten oder Gesprächen einfach werden die leichter erledigt.
Super, vielen Dank, dass du das noch gesagt hast.
Dankeschön.
Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich einen anderen Podcast gehört, in dem du auch immer wieder, also der Host oder Moderator wurde nicht müde, immer wieder darauf zu kommen. Ich verstehe, warum man das gemacht hat. Ich will es auch nicht bewerten, aber dich als die Botschafterin der Homosexualität.
Oh, ich weiß, in diesem, über welchen Podcast du warst,
ja, es ist okay, mhm. Ja. Also wie gesagt, ich will es überhaupt gar nicht bewerten, aber ich habe dich bewundert dafür, dass du immer sehr ruhig geblieben bist, ohne irgendetwas zu verleugnen. Nur die Haltung, die du hast, auch zu anderen Themen, die ich auch bei anderen Themen irgendwie rausgehört habe, ist, dass du willst nicht zu einer Botschafterin gemacht werden, weil du das Thema an sich gar nicht so in den Fokus stellen möchtest, wenn ich das richtig verstehe. Nichtsdestotrotz habe ich bei unserem ersten Gespräch, bei unserer ersten Begegnung, habe ich ja auch gesagt, dass ich es irgendwie so toll finde, dass ich mir so vorstelle, dass du das trojanische Pferd in dieser Schlagerwelt bist, und du hast mich sehr sanft, aber doch sehr bestimmt darauf hingewiesen, dass du dich so überhaupt nicht siehst und auch das Wort trojanisches Pferd eher als negativen Begriff empfindest, ne? Also täusche ich mich offenbar, wenn ich sage, es gibt ja dieses Klischee, dass die Schlagerwelt doch ziemlich hart sein soll und ziemlich harte Gesetze, und dass, wenn du jetzt als sehr untypische Person dort auftrittst, dass du offenbar nicht mehr oder weniger aneckst, als jede Anfängerin oder jeder Anfänger anecken würde. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden. Also ich glaube wirklich, dass du in egal welchem Business und egal in welchem Job, man muss sich ja immer irgendwie behaupten. So, und ich glaube, dass ich zum Beispiel in der Schlagerbranche der Paradiesvogel bin, ohne einer sein zu wollen. Also es war immer irgendwie, dass ich irgendwie anders war, aber ich fokussiere mich ja nicht darauf, anders zu sein. Es ist ja einfach das, was ich bin, ist irgendwie anders. So, und dadurch, dass ich das nicht irgendwie als besonderes Merkmal hinstelle, weil ich mir darüber ja keine Gedanken mache, sehen die Leute irgendwann auch, okay, das ist kein Gehabe oder ist nicht, die zieht den Glitzerfummel nicht an, damit das irgendwo steht in der Zeitung, sondern weil sie ihn einfach nicht mag. Und diese ganzen Dinge, die die anderen aber alle so anders machen, ich habe auch ganz oft schon gehört von Frauen, die sich so unwahrscheinlich lange in der Maske fertig machen vor ihrem Auftritt, dass sie das so toll finden, dass ich so für 10 Minuten in meiner Garderobe verschwinde, den Hoodie wechsle und dann auf die Bühne gehe. So, dass sie das geil finden, weil ich gehe so, wie ich bin, und ich muss mich nicht maskieren und so weiter und so fort. Aber ich denke, auch das hat ja irgendwie jeder für sich. Also es gibt ja auch Menschen, die das ganz toll finden, eine Maske auf der Bühne zu tragen. Und ich muss sagen, ich bin einfach ganz glücklich damit, dass ich das so machen kann, wie ich möchte, und dass ich mich nicht schminken muss, wenn ich keinen Bock drauf habe, weil diese ganze Geschichte einfach nicht meins ist.
Nein, aber du wirst ja schon auch sehen, ohne dass du dir Job als Ambassador umhängen musst oder da als Fürsprecherin groß politisch agieren musst, dass es zumindest, als du angefangen hast, Musik zu machen, wenn ich mir so überlege, ich bin Jahrgang 67, Homosexualität war verpönt, aber in sowas wie der Schlagerbranche, also ich weiß noch, dass von Rosa von Braunheim, von diesem Regisseur, wurden Leute wie, also Alfred Biolek, Harpe, vielleicht auch Job als homosexuell geoutet, das war damals eine Riesenwelle. Das war ein Skandal. Wie? Das kann doch wohl nicht sein. Ne? Mhm. Also Insider wussten es immer,
ja.
aber doch nicht die breite Öffentlichkeit. Und wenn ich so wenig ich über die Schlagerwelt weiß, aber ich glaube Jürgen Markus, ich glaube es gab so 2, 3, Rex Gildo war natürlich ein sehr prominentes Beispiel, der das aber natürlich nicht offen leben konnte und möglicherweise auch daran mit zerbrochen ist. Deswegen darf man sich jetzt auch nicht täuschen, es gab so einen weichen Übergang, ich weiß nicht, irgendwann landeten wir bei Rosenstolz, ne? Das wird sicherlich auch, wirst du wahrgenommen haben und so, wird dir auch vielleicht eine Art unbewusster Wegbereiter gewesen sein. Das weiß ich nicht.
Definitiv. Also es gibt genug Menschen, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, an denen ich mich auch orientiert habe.
Ja, et voilà. Ja, und Melissa vielleicht Etheridge. Ist es, ja, guck mal, und das ist möglicherweise da nichts anderes, weil danach muss man schon ins Ausland gehen, um Beispiele zu suchen, die trotzdem in Anführungsstrichen erfolgreich geworden sind. Insofern, es ehrt dich, und ich kann total nachvollziehen, wenn du das nicht nach vorne tragen willst, und es ist auch überhaupt nicht dein Label oder so. Aber wie toll ist es, wenn du es schaffst, bei so etablierten Künstlerinnen oder neben so etablierten Künstlerinnen in einer doch sehr tradierten Welt. Helene Fischer, auch Howard Carpendale, Andrea Berg, einfach Größen zu stehen und man sieht, die feiern dich, die wollen mit dir auftreten, die singen, die nehmen Platten mit dir auf. Helene Fischer ja auch Regenbogenfarben, das ist ja auch ein Lied, das letztendlich die Diversität feiert. Ne?
Ja klar, also da bin ich auch echt stolz drauf, also dass ich in so kurzer Zeit mich auch in diesem Markt da so etablieren durfte und konnte. Das ist natürlich auch nicht alles Glück und Zufall, ne? Also das ist auch viel Arbeit gewesen und so weiter. Und ich glaube, ja, dass man da echt schon gut was geschafft hat in der kurzen Zeit. Und darüber freue ich mich auch wirklich.
8 Jahre.
Mhm.
Kerstin, was du in 8 Jahren,
das
ist schon sehr besonders. Der Satz ist ja noch nicht zu Ende gegangen.
Ach so.
Das hätten andere in 2 geschafft. Nee, pass auf, wir haben jetzt länger gesprochen als geplant. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, dass du ja auch einen Hertha-Song geschrieben.
Ja.
Du bist ja auch eine Hertha-Girl.
Ja.
Wir verlosen 2-mal das aktuelle Album von 2024 und machen wir es doch mal ganz einfach. Nee, so einfach auch nicht. Das heißt, für immer für dich, dieses Album. Und sie müssen die Frage beantworten. Wie heißt einer der Songs auf diesem Album? Heißt er, das letzte Hemd hat keine Löcher, das letzte Hemd hat keine Reißverschlüsse oder hat das letzte Hemd keine Taschen? Bitte schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns Ihre E-Mail und Ihre Telefonnummer bitte auch gleich hinein. Und du hast jetzt nicht richtig frei, weil du hast ja immer zwischendurch Auftritte und so weiter, aber auf Tour gehst du erst wieder, wann?
Im November.
Im November.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Also die Planungen laufen auch jetzt schon und das geht los. Es ist wieder eine große Tour und ich freue mich ganz doll auf jeden, der kommt.
Also ich danke dir wirklich für all deine, für die Offenheit, die du hier auch an den Tag gelegt hast und die Geschichten, die du erzählt hast. Und freue mich aufs nächste Mal. Wir hören jetzt Kerstin Ott. Das finde ich super. Es ist der Marie Kondo-Song, wenn man so will. Marie Kondo, sagt dir was?
Nee.
Das ist diese amerikanische Aufräumspezialistin, die vor 3 oder 4 oder 5 Jahren in unser aller Leben trat. Mhm. Und irre erfolgreich war. Ich glaube, die hat 17 Millionen Bücher verkauft. Damit kommt sie nicht ganz an die Klickzahlen deiner Songs ran. Na gut, aber doch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und das, man kann es jetzt sagen, das Perverse daran ist, dass sie andere Menschen glücklich macht damit, dass sie ihnen hilft, Sachen aus ihrem Leben rauszuschmeißen. Die einen Menschen haben zu wenig und leiden drunter, die anderen Menschen haben zu viel. Und dieses Lied, das wir jetzt von dir hören, du lachst dich über meinen Hund tot, ne? Warum eigentlich?
Weil die mich so geil anguckt gerade.
Ja, sie liegt so ein bisschen wie so eine, das gebe ich gerne zu. Also Marie Kondo hat anderen Menschen dabei geholfen, ihr Leben leichter zu machen und zu sagen, hier, das brauchst du nicht, wegschmeißen. Wir besitzen alle hier zu viel, ne, klar. Und dieser Song hat mich ein bisschen dran erinnert. 7 Kartons heißt er, ne?
Genau.
Was für einer Situation hast du den geschrieben?
Ach, den habe ich damals zusammen mit meinem bewährten Team in Husum geschrieben, mit Thorsten und Lukas. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass wir eigentlich alle viel zu viel haben von den Dingen, die wir nicht brauchen. Und jeder Mensch kennt das, glaube ich. Also man hat immer so Sehnsüchte und oftmals sollte man mal hinterfragen, warum man die hat und ob das wirklich so ein Wunsch ist oder nicht. Und ob das Konsumverhalten, was man so an den Tag legt, wirklich das ist, was es gerade benötigt, um glücklich zu sein.
Und was wir uns davon versprechen, ja.
Ja.
Also ich danke dir und ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für all die Geschichten und vielen Dank für die Offenheit, mit der du sie erzählt hast.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Was ich alles hab, was ich nicht brauche, trotzdem ist es hier, die ganzen Dinge, die sich stapeln, zu wenig Platz dafür. Ich hab es satt, will wieder atmen, die alten Kisten sind noch da, ich hol sie raus und mir wird klar. 7 Kartons, mehr brauch ich nicht. Ich packe nur ein, was wirklich wichtig ist.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.